Spoken Medicine mit Kaya Andrea. Hallo und herzlich willkommen zu Spoken Medicine. Mein Name ist Kaya Andrea und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist. Es geht heute um das Thema Politik und Spiritualität. Und bevor du jetzt direkt auflegst, ausschaltest, höre mir zu, denn es ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo ich glaube, dass es wichtig ist, den historischen Hintergrund zu kennen, warum wir auf die Idee gekommen sind, dass Spiritualität und Politik getrennt werden müssen. Bevor wir in das Thema Spiritualität und Politik als solches eintauchen, möchte ich dir das große Missverständnis mitteilen, was dieser Idee zugrunde liegt. Denn ich kriege immer wieder Menschen, die sich als spirituell bezeichnen und sagen, aber ich bin nicht politisch. Oder ich bin total spirituell und Spiritualität und Politik gehen nicht miteinander Hand in Hand. Meine Meinung dazu ist eine dezidiert andere. Ich bin da ziemlich klar, dass ich glaube, dass Spiritualität und Politik sehr wohl Hand in Hand gehen können und auch sollten. Und gleichzeitig habe ich mich auf den Weg gemacht, herauszufinden, woran liegt es eigentlich, dass wir glauben, dass Politik und Spiritualität nicht zusammengehören. Und das Ding ist, und jetzt wird es interessant, dass wir Spiritualität und Politik gleichsetzen mit Kirche und Staat. Sprich also, was passiert ist in dieser Idee davon, dass Spiritualität und Politik nicht zusammengehören, ist, dass wir Jahrhunderte, über ein Jahrtausend lang, also im Prinzip mit der Eroberung der Waldvölker, mit der Missionierung der nordischen Alpenländer durch Karl den Großen in unseren Breitengraden auch erfahren haben, was es bedeutet, wenn Kirche und Staat zusammenspielen. Und das ist nie gut ausgegangen. Also da vielleicht so als kleine Geschichte. Karl der Große, er hat sich auf den Weg gemacht und hat gesagt, so, ich möchte größer und wichtiger und cooler werden als mein Vater. Und der einzige Weg, um noch größer und cooler als sein Vater zu werden, war, dass er Kaiser wird. Weil Pippin, sein Vater, war kein Kaiser, der war nur König oder was auch immer die für Titel noch oben drauf hat. Also hat Karl der sich gedacht, red mal mit der Kirche. Und guck mal, was ich mit denen, also mit dem Papst im wahrsten Sinne des Wortes, und guck mal, was ich mit denen für einen Deal machen kann, damit die mich zum Kaiser machen und ich größer als mein Vater werde. Und da hat der Papst gesagt, kein Thema, ich kann dich gerne zum Kaiser krönen. Vorher musst du mir aber noch so ein paar Heiden missionieren und christianisieren und damit diese Ländereien erobern. Da hat Karl gesagt, das finde ich eigentlich eine gute Idee. Gefällt mir, habe ich Lust drauf. Und so gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass dieses Zusammenspiel von Politik, von Staat und Kirche nicht wirklich gut war. Gucken wir uns im Folgenden an die Idee der Hexenverfolgung, wo es auch um eine Art von Glauben ging, die Kirche zwar nicht für jede ermordete Frau verantwortlich war und gleichzeitig der Kern ausging von der Kirche, die staatliche Institutionen genutzt hat, um ihren Wahn durchzusetzen. Die Erfahrung in der Geschichte zeigt also, dass das Zusammenspiel von Kirche und Staat nicht so richtig cool ist. Das Ganze gibt es erst, ich habe es mir hier aufgeschrieben, seit 1905 gibt es erst eine offizielle Trennung von Kirche und Staat. Erst seit 1905 gibt es ein Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat, zur völligen rechtlichen Trennung von Kirche und Staat. Was bedeutet, dass bis dahin Kirche und Staat immer noch verquickt waren? Das muss man sich mal überlegen. Und es war nicht so, als ob das total easy peasy durchgegangen ist. Und es war in Frankreich. So. Also auch da nochmal so zu merken, wie krass das eigentlich ist, wie sehr Kirche Einfluss hatte in staatliche Belange. Und Bei uns war es so, dass, auch das habe ich mir hier notiert, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und des bisherigen Systems von Staatskirchen es in der Weimarer Nationalversammlung 1919 das Verhältnis von Kirche und Staat neu geordnet wurde. Und das bedeutete, es ging nicht darum, dass diese Kirchen anders integriert wurde, sondern diese Kirchen, ich muss das ganz genau sagen, das muss ich nämlich, es war immer noch keine vollkommene, komplette Trennung. Man hat das so ein bisschen aufgetrennt. Und das finde ich krass, wenn man sich das überlegt, was das bedeutet. Und es gab damals auch Kritik daran, zu sagen, hello, solange es da nur irgendwelche Zusammenspiele gibt, kann es ja eigentlich nicht sein, dass Kirche und Staat wirklich getrennt sind und damit der Staat in einer weltanschaulichen Neutralität sich befindet. Weitergehend ist es ja auch so, dass öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften bis heute Kirchensteuer erheben dürfen, die durch den Staat eingeholt, eingetrieben wird. Wenn ich mich erinnere, war das damals so, dass ich, als ich mein erstes Gehalt bekommen habe, gemerkt habe, so, Moment mal. Aber wenn ich das kriege, warum fehlt da was? Und dann habe ich gesehen, wie viel Kirchensteuer ich zahlen muss. Denn ich bin konfirmiert worden, bin getauft worden, darüber habe ich ja schon mal in anderen Episoden geredet. Und ja, habe dann gemerkt, krass, die Kirche kann einfach aus meinem hart verdienten Gehalt was abzweigen, ohne dass ich da jemals meine Einwilligung zugegeben hätte. Das heißt, automatisch mit dem ersten Gehalt. Das heißt, die Einwilligung habe ich eigentlich in dem Moment gegeben, wo ich getauft wurde oder wo ich konfirmiert wurde. Und daran zu merken, es ist immer noch nicht richtig getrennt. Ich weiß noch, als ich in die Schule gekommen bin, ich meine, das ist jetzt schon einige Zeit her, da war Religionsunterricht quasi obligatorisch. Wir hatten alle Religionsunterricht, das Fach Ethik gab es da noch nicht. Und ich sage das alles so dezidiert, weil es wichtig ist zu merken, wie sehr Kirche und Staat in unserem System an vielen Stellen noch verquickt sind. Und wie lange es immer noch dauert, um das wirklich sauber zu trennen. Und es ist immer noch nicht komplett getrennt. Es gibt immer noch auch keine neutrale Haltung gegenüber religiösen Weltanschauungen im Staat als solches, sondern es gibt immer noch eine positiv konnotierte Haltung der Kirche gegenüber und eine negativer konnotierte Haltung anderen Religionsgemeinschaften gegenüber. Und wenn wir uns all das vor Augen führen und uns das klar machen, dann können wir auch verstehen, woher die Idee kommt, Kirche und Staat sollten eigentlich nicht zusammengehen. Also diesen Podcast können wir jetzt noch eine Stunde länger machen mit all den Beispielen, aber nur mal, um so einen leichten Überblick zu bringen, worum es eigentlich geht. Das bedeutet allerdings nicht, und das ist jetzt ganz wichtig, dass Spiritualität und Politik nicht zusammengehen können. Denn das, was auf institutioneller Ebene nicht sein sollte, muss auf persönlicher Ebene meiner Meinung nach umso mehr existieren. Denn wenn ich spirituell bin, und da ist es mir jetzt egal, ob du sagst, ich bin so erdverbunden spirituell, traditionell spirituell, ich bin christlich, ich bin Muslim, ich bin orthodox oder was auch immer. Sobald ich spirituell bin, ist es auch wichtig, dass ich eine politische Meinung habe, dass ich mich politisch engagiere. Denn am Ende des Tages stehen die meisten Religionen, die meisten spirituellen Richtungen ja für ein Miteinander. Für ein Miteinander in dieser Welt. Und wir erkennen, dass wir uns in einem größeren Kontext einordnen. Und ich finde immer Spiritualität, die sich da rausnimmt. Also vor allem, wenn ich es jetzt mal überspitzt sage, diese Spiritualität, die fast schon einen Eskapismus legitimiert, weil mir das da draußen nicht in meiner Schwingung ist, nicht in meiner Energie ist, nicht in meinem, so wie ich das gerne hätte. Und deswegen gehe ich zurück in mein wunderbares Zimmer und auf mein wunderbar schönes weißes Meditationskissen und meditiere einfach jeden Tag 2 Stunden. Dann ziehe ich mich raus. Und das ist so ein Eskapismus, der sehr privilegiert ist und wenig meiner Meinung nach was mit Community und Miteinander zu tun hat. Denn ich glaube auch, dass jeder und jede von uns die Kapazität hat, 10 Minuten am Tag die Nachrichten zu gucken, um zu verstehen, was in der Welt passiert. Und um zu verstehen, dass wenn wir uns rausziehen, unsere Stimme fehlt, deine Stimme fehlt. Wir haben Beispiel dieses Jahr Europawahlen. Jetzt sagst du mal, Kaya, du machst doch Ahnenarbeit und Jahreskreis. Warum redest du über die Europawahlen? Weil diese Europawahlen in meiner Welt total relevant sind und wir uns viel zu wenig damit auseinandersetzen. Denn die Wahl im Europaparlament, die kann darüber entscheiden, wie die nächsten Jahre in Europa aussehen, in einem ganz einzigartigen politischen Konstrukt, was uns seit über 60 Jahren, so länger schon, Frieden beschert. Dass ich im Frieden aufgewachsen bin, in einem wirtschaftlich gut funktionierenden System, das ist der EU und Europa zu verdanken, also diesem europäischen Konzept von der EU, der Europäischen Union. Und um das nur einfach mal so ein Beispiel zu geben, weil ich gar nicht verlange, darum geht es mir überhaupt nicht, dass jeder jetzt ins Demonstrieren geht oder in Hardcore Action geht oder ins Plakatieren gehen muss. Einfach nur der Fakt, wenn wir wählen gehen. Denn wenn wir nicht wählen gehen, dann wird es eine Tendenz geben im Europäischen Parlament, die antieuropäisch ist, weil sich viele Menschen zur Wahl begeben werden, die gegen Europa sind oder das Konzept der Europäischen Union. Und das gilt dann für die nächsten Jahre. Und wenn im Zweifelsfall dann in den USA beispielsweise auch noch Trump gewählt wird, der dann mit seiner Politik auf ein antieuropäisches Parlament stößt, dann haben wir ganz schnell eine Dynamik, von der wir uns alle wünschen würden, dass sie nie passiert wäre. Also ich auf jeden Fall. Ich weiß, es gibt Menschen, die finden das, glaube ich, ganz gut auf den ersten Blick. Aber wenn wir langfristig gucken, ist es eine Politik, die nicht in ein Miteinander geht und die nicht dafür sorgt, dass alle irgendwie mitgenommen werden. Und wir gefährden aktiv unseren Frieden, in dem wir im Moment in Europa leben. Ich nehme nur dieses Beispiel, und das ist natürlich meine politisch gefärbte Meinung, deine politisch gefärbte Meinung kann eine andere sein, und das ist auch okay. Das Wichtige ist, finde ich, zu merken, dass ich, wenn ich mir überlege, was meine spirituellen Werte sind, diese eben aktiv im politischen Kontext auch mitteilen kann, dadurch, dass ich zum Beispiel zur Wahl gehe, dadurch, dass ich zum Beispiel wach bleibe und an bestimmten Stellen meine Ressourcen einsetzen kann, um Dinge bewusst zu verändern und zu beeinflussen in eine Richtung, die ich unterstützenswert finde. Und das finde ich ganz wichtig, denn wenn wir uns alle rausnehmen, dann gehen wir in eine Ohnmacht. Dann machen wir uns kleiner, als wir sind, und dann machen wir uns auch weniger wichtig, als wir sind im politischen Diskurs. Und das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass jeder jetzt von uns in der ersten Reihe in der Hardcore-Demonstration sich vor die Wasserwerfer werfen muss. Um Gottes Willen. Mir ist ganz wichtig, es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Es kann sein, dass du einen Sticker an deinem Auto hast. Es kann auch in deinem E-Auto sein, wenn du mittlerweile ein E-Auto fährst. Es kann sein, dass du sagst, ich spende, weil meine Ressource Geld vorhanden ist und die mir einfach fällt für die Unterstützung von bestimmten Menschen in bestimmten Situationen. Das ist auch ein politisches Engagement. Es kann sein, zum Beispiel, wenn du sagst, ich spende für journalistische Organisationen. Super politisches Engagement. Das kann sein, dass du auf Social Media Dinge teilst, die für dich wichtig oder relevant sind. Es kann sein, dass du das Gespräch in deiner Familie suchst über Schlagzeilen, die dort passiert sind. Denn es hilft auch niemandem was, unsere Kinder weltfremd aufwachsen zu lassen. Also wir müssen jetzt nicht hardcore mit allen Nachrichten konfrontieren. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Kinder auch politische Zusammenhänge verstehen und damit auch ihre Option der Einflussnahme, wenn sie so weit sind, dass sie dann wählen dürfen. Weil viel zu viele Menschen merken, dass sie dann wählen dürfen und verstehen die Konsequenzen dessen gar nicht, was diese Wahl bedeutet auf die lange Zeit hin. Es geht darum, Kindern zu erklären, wie unser System, unsere Demokratie funktioniert. All dies sind politische Dinge. Und gleichzeitig, um jetzt mal wegzukommen von dieser oftmals gefühlt trockenen Politik, dass ich über Feminismus spreche, ist politisch. Denn ich bin in diesem Körper geboren, der ein Frauenkörper ist, der damit immer noch in einer Welt existiert, in dem er anders wahrgenommen wird als ein Männerkörper und damit weniger Rechte hat, weniger Zugangsmöglichkeiten hat, in dem immer noch über diesen Körper bestimmt wird, von Gesetzes wegen her, wenn wir das Thema Abtreibung angucken. Deswegen ist es für mich wichtig und relevant, über Feminismus zu sprechen. kann man als politischen Aktivismus oder spirituellen Aktivismus bezeichnen. Ich spreche darüber, was die großen gesellschaftlichen Zusammenhänge sind, die für mich auch relevant sind, wenn ich über Frauen spreche und Frauen in der Welt und die Rolle von Frauen und auch unsere epigenetischen Traumata, die dazugehören. Denn da geht für mich Spiritualität und politisches, gesellschaftliches Erkennen wirklich Hand in Hand. Und das mal so als kleinen, kurzen, knackigen Impuls für dieses Thema Politik und Spiritualität. Ich glaube, wir haben ganz viele Möglichkeiten, wach zu bleiben, aktiv zu bleiben, uns zu engagieren, unsere Meinung kundzutun und können das auch tun in einem sicheren Rahmen, in einem guten Rahmen. Wie gesagt, zur Wahl zu gehen, da passiert mir nichts. Und gleichzeitig weiß ich, in dem Moment, und das ist für mich halt das Entscheidende immer wieder, werde ich zu guten Ahnen, denn ich weiß, ich habe getan, was ich konnte, um in meinem Fall meinen Neffen oder in deinem Fall deinen Kindern oder deinen Nichten oder auch kollektiv den nächsten Generationen die bestmögliche Welt zu hinterlassen, die ich ihnen hinterlassen kann. Und es geht eben nur, wenn wir uns auch politisch involvieren, auf welche Art und Weise auch immer, mit welcher Ressource auch immer, durch die Wahl. Und ich finde, das ist sowas, wer nicht wählen geht, Menschen haben so lange dafür gekämpft, dass es Demokratie gibt, dass wir diese Möglichkeit haben. Und wenn wir die nicht nutzen, dann ist das irgendwie echt eine Verschwendung. Wenn ich mir überlege, wie sehr die Clara und die Käthe, ne, zum Frauentag spreche ich da ja auch immer drüber, das Wahlrecht für Frauen gekämpft haben. Und was sich seitdem verändert hat in der Gesellschaft, finde ich es ganz schwierig, wenn wir das nicht weiter nutzen, um als Frauen unsere Stimme auch zu erheben, politisch. Und damit eben auch für spirituelle Belange einzustehen. Denn je sicherer meine Lage ist, desto mehr habe ich auch Raum, in spirituelle Kontexte eintauchen zu können. Desto mehr bekommt das auch wieder Raum. Also auch das zu merken. Wenn wir aktiv eine Welt gestalten, dann können wir eine Welt gestalten, in der all die Dinge, von denen ich beispielsweise rede, das Verbundensein mit Ahnen, alte Traditionen, indigene Denkweisen, die Zurückkehr zur Natur, alternative Formen in der Landwirtschaft, um es jetzt wieder politisch sich anhören zu lassen, wie das alles auch wirklich entstehen kann. Und das geht, indem wir aktiv bleiben und in unserer Macht bleiben und erkennen, dass Spiritualität und Politik wunderbar zusammengehen können, also spirituelle Weltanschauung und politisches Engagement, was wie gesagt auf vielen Ebenen stattfinden kann und dass es dabei nicht um die alte Idee von Kirche und Staat geht, sondern um dich als Individuum, was in seiner Macht und aktiv Teil der Gesellschaft ist, in der es lebt. Ich bin super gespannt zu erfahren, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich auf Kommentare auf sämtlichen Plattformen und auf die Rückmeldung. Und ja, wie gesagt, 6. bis 9. Juni sind Europawahlen. Das wäre jetzt immer was ganz Konkretes, was noch kommt. Und ich danke dir sehr, wenn du diesem Kanal folgst, wenn du dem Podcast folgst, wenn du den Subscribe-Button hittest, wie man das so schön sagt, die 5 Sterne vergibst und kommentierst und vor allem teilst, was das Zeug hält, dass dann ist das, was dem Podcast hilft, dass er mehr gesehen wird, mehr gehört wird und mehr in die Welt kommt. Ich wünsche dir erstmal eine fantastische Zeit. Bis zum nächsten Mal in Sisterhood.